Genau, ich bin eingeschränkt. Ich sage euch kurz, was ich gemacht habe. Nichts Schönes. Ich schaffe ja noch als Landschaftsgärtner und da habe ich pünktlich kurz vor Weihnachten am 21. Dezember noch einen Baum geschnitten. Oben stand auf der Leiter mit der Motorsäge. Habe links den Ast festgehalten, damit er nicht so schnell runtergeht und rechts durchgesägt. Und dummerweise war der nächste Ast dort und ich konnte da nicht weg. Und das ging leider zu schnell runter, der Arm, und so, dass ich mir mit der Motorsäge den Unterarm geschnitten habe. 6 Sehne sind dann durch und Blutarterie und Nerv. Und gerade durch die Blutarterie war es dann schon nicht so angenehme Sache. Aber zum Glück, mein Chef war dort und es ging dann alles recht schnell, bevor ich umgekippt bin. Und ich bin gut operiert worden und jetzt bin ich langsam auf dem Weg der Besserung. Aber es braucht Zeit. Gerade mit den Nerven braucht es sehr lang Zeit und auch die Sehne. Aber ich kann schon wieder ein bisschen besser bewegen, aber es braucht Geduld, Zeit und genau. Ja, schön, dass ich wieder bei euch sein darf. Ist noch gar nicht so lange her. Ich glaube, Oktober, November oder so war ich da. Und für mich ist es mega spannend, dass ich mit in der Predigtserie dabei sein darf über gelingende Beziehungen. Jetzt im Sommer darf ich 10 Jahre verheiratet sein und irgendwie finde ich das ein guter Grund, mal sich über so das Thema intensiver Gedanken darüber zu machen, über gelingende Beziehungen. Genau. Und Gottes Geist geprägte Beziehungen entdecken. Ich nehme euch mal mit hinein, was man so 8-9-jährige Kinder gefragt hat, so über die Ehe. Sollte man heiraten, wurden Kinder gefragt. Anita, 9 Jahre, antwortete, für Mädchen ist es besser, wenn sie Single bleiben. Aber nicht für Jungs. Jungs brauchen jemanden, der hinter ihnen herräumt. Was kann man denn tun, damit Ehen gut werden, war eine weitere Frage. Der 8-jährige Aaron meinte, man solle besser nicht den Namen seiner Frau vergessen, sonst ging es bergab mit der Ehe. Und David, ebenfalls 8 Jahre, rät, Männer müssen gut küssen können. Dann werden die Frauen schon vergessen, dass die Männer nie den Müll raustragen. Ja. Vielleicht habt ihr euch ja irgendwo wiedererkannt. Jetzt wissen wir also schon mal Bescheid über die Ehe. Ehe, alles in Ordnung. Ich werde heute Morgen schwerpunktmäßig über die Ehe, über gelingende Beziehungen der Ehe sprechen. In einer Umfrage, die man vor ein paar Jahren gemacht hat, da kam heraus, dass Paare sich eigentlich mit am meisten über Unordnung streiten. Genau, mir ist das nicht so ganz unbekannt. Also ich persönlich, ich liebe es sehr, wenn es ordentlich ist. Aber irgendwie bin ich bei uns auch derjenige, der immer irgendwo was liegen lässt. Also die globale Lage ist beängstigend, die lokale leider auch. Ganz so schlimm ist es zum Glück nicht. Wenn ihr jetzt zu uns nach Hause kommt, das ist schön ordentlich. Wir haben gestern gut aufgeräumt. Genau, aber wenn in der Ehe und in der Beziehung erstmal eine richtige Unordnung oder ein Chaos herrscht, dann wird es schwierig. Und darum spricht dann Paulus und auch in Petrus immer wieder von ordnet euch. Ordnet euch einander unter. Wenn die beiden, Paulus und Petrus und auch andere, wenn sie von gelingenden Beziehungen in der Ehe sprechen, dann taucht in den neutestamentlichen Briefen immer wieder dieses ordnet euch auf. Wir leben zwar in einer Zeit, wo bei manchen jetzt vielleicht die Alarmglocken losgehen, sobald sie irgendwas von Unterordnen hören. Und sie sind vielleicht jetzt mit der Haltung da, ich ordne mich sicher niemandem unter. Soll doch jeder so machen, wie er will. Und das funktioniert auch, wenn man sich möglichst aus dem Weg gehen kann. Aber wir Menschen sind ja auf Beziehung angelegt. Und Ehe ist kein sich aus dem Weg gehen, sondern Ehe ist gerade ja ein gemeinsames Unterwegssein. Und ich möchte euch heute Morgen mit einem Text hineinnehmen, der eine extreme Tiefe hat und der mir persönlich auch ganz neu aufgezeigt hat, wie kostbar Beziehungen sind, die von Gottes Geist geprägt sind. Ich lese uns dazu Epheser 5, Abvers 21. Da heißt es: Ordnet euch einander unter, tut es aus Ehrfurcht vor Christus. Ihr Frauen, ordnet euch euren Männern unter. Ihr zeigt damit, dass ihr euch dem Herrn unterordnet. Denn der Mann ist das Haupt der Frau, genauso wie Christus das Haupt der Gemeinde ist. Er, der sie errettet und zu seinem Leib gemacht hat. Und wie die Gemeinde sich Christus unterordnet, so sollen sich auch die Frauen ihren Männern in allem unterordnen. Und ihr Männer, liebt eure Frauen. Liebt sie so, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Er hat sein Leben für sie hingegeben, um sie zu seinem heiligen Volk zu machen. Durch sein Wort hat er den Schmutz ihrer Verfehlungen wie in einem reinigenden Bad von ihr abgewaschen. Denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind nun auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun, so wie sie ihrem eigenen Körper Gutes tun. Ein Mann, der seine Frau liebt und ihr Gutes tut, tut sich damit selbst etwas Gutes. Schließlich hat noch nie jemand seinen eigenen Körper gehasst, vielmehr versorgen wir unseren Körper mit Nahrung und pflegen ihn, genau wie Christus es mit der Gemeinde macht, mit seinem Leib, dessen Glieder wir sind. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden, und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Doch die Aussage betrifft auch jeden von euch ganz persönlich. Jeder soll seine Frau so lieben, wie er sich selbst liebt, und die Frau soll ihrem Mann mit Ehrerbietung begegnen. Ihr merkt, da ist eine rechte Fülle in dem Text drin. Und mich persönlich hat der Lobpreis sehr angesprochen. Gerade die ersten zwei, drei Lieder, wo wir auch irgendwo ganz stark irgendwie uns, ja, dass Jesus uns so liebt oder dass wir ihm auch begegnen können, ist da so recht stark rausgekommen. Und mir ist dann recht stark das Bild gekommen, wie Jesus uns als Gemeinde, wie er uns liebt. Also es ist ganz stark in dem Text jetzt drin. Ich möchte mit euch, mit uns nochmal den Text bisschen genauer, ein bisschen tiefer durchgehen. Und ich glaube, dann werden wir auch noch tiefer verstehen, was hat es denn mit dem ordnet euch einander unter auf sich. Und ich glaube, dann verspüren wir da auch nichts Negatives. Schauen wir uns mal die ersten paar Verse an. Und da springt uns auch dieses Unterordnen wieder ganz stark entgegen. In der Vorbereitung, da habe ich gemerkt, das Leben funktioniert nur in gewissen Ordnungen. Wenn wir uns im Staat nicht unterordnen, dann leben wir irgendwann hier in der Anarchie. Wenn jeder irgendwie was macht, was er will, wenn er sich im Staat nicht mehr unterordnen muss, dann haben wir irgendwann das Chaos. Wenn jeder macht, was er will, dann gerät bald alles außer Fugen. Und ich glaube, da merkt man schon, es hat gewisse Ordnungen. Und wenn wir das Thema Unterordnung anschauen, dann dürfen wir aber ganz klar auch nicht vergessen, was ist denn der Grundtenor vom Neuen Testament und auch von der Bibel? Und das ist, dass vor Gott alle gleich sind. Paulus sagt in Galater 3, hier ist nicht Jude noch Grieche, hier ist nicht Sklave noch Freier, hier ist nicht Mann noch Frau, denn ihr seid allesamt einer in Christus Jesus. Wir sind alle gleichwertig. Ich glaube, das ist klar und das ist gegeben. Wir sind alle gleichwertig. Und das ist auch schon in der ersten, das ist schon der engen Beziehung zu Gott in sich selber so. Vater, Sohn und Heiliger Geist sind gleichwertig, aber sie sind unterschiedlich. Und Jesus sagt schon, ich mache das, was der Vater mir sagt. Und Jesus ordnet sich dem Vater unter. Und das Ganze gelingt aber nur, weil der Vater auch seine Aufgabe richtig wahrnimmt. Nehmen wir Männer, nehmen wir Ehemänner unsere Aufgabe richtig wahr? Unterordnen ist gerade in der Ehe was sehr, sehr Positives. Ich möchte jetzt gern mal einen mutigen Ehemann nach vorne bitten. Einen Ehemann, dessen Ehefrau aber auch da ist. Das ist so die Bedingung. Also jetzt braucht es einen Ehemann, dessen Frau auch da ist. Gut, sehr gut. Sehr gut, Rees. So, habt ihr hier einen Schirm? Den darfst du mal aufspannen. Ja, darfst dich über dich halten so. Sieht gut aus, so der Schirm über dir. Jetzt ist es so deine Aufgabe, deine Frau unter diesen Schirm zu holen. Oder sie bitten, dass sie unter deinen Schirm kommt. Also ich finde es schön, ich find schön, wie Therese sogar seine Frau da abgeholt hat, ihr sogar entgegengekommen ist. Es ist nämlich ganz interessant, wenn man das Wort unterordnen sich nämlich anschaut, die wörtliche Bedeutung von Unterordnung ist nämlich unter den Schutzschirm treten. Und wenn der Mann seine Aufgabe richtig wahrnimmt, dann darf die Frau sich anlehnen, so wie, sag mir deinen Namen nochmal. So wie die Katrin sich jetzt an den Ehemann anlehnt und man hat so das Gefühl, sie fühlt sich auch geborgen bei ihm. Sie empfindet eine gewisse Sicherheit. Ich weiß nicht, ob es wirklich so ist, aber ich hoffe es. Ich hoffe, das wäre es. Das können wir später besprechen. Aber es ist wirklich so, dieser Schutzschirm. Also Rees hat jetzt den Schutzschirm aufgespannt und seine Ehefrau, die darf sich darunter geborgen fühlen, unter dem Schutz. Und mir ist dann auch so Psalm 91, wer unter dem Schutz des Höchsten ist, auch gekommen. Also unser Auftrag ist es ja auch, dass wir uns Gott unterordnen. Und wenn wir auf ihn hören, dann wissen wir auch, hey, er möchte uns doch beschützen. Er ist unser Beschützer. Und ich finde es toll, Rees, dass du ein Beschützer und ein starker Mann für deine Frau bist. Ihr dürft euch wieder hinsetzen. Vielen Dank. Ihr könnt euch auch mit Schirm hinsetzen, wie ihr das wollt. Also. Und wichtig ist, Unterordnung kann nie eingefordert werden. Also ich hätte ja doch sagen können, nein, ich tue mich dir nicht unterordnen. Es geschieht immer auf freiwilliger Basis. Und der Paulus sagt hier auch in dem Text, ihr Frauen ordnet euch euren Männern unter. Er sagt nicht, ihr Männer seht zu, dass ihr eure Frauen euch unterordnet. Das heißt hier noch, wie die Gemeinde sich Christus unterordnet. Ich glaube, das ist für uns irgendwie klar, zumindest in der Theorie klar, und das wird man auch nie in Frage stellen. Ja klar ist Christus unser Haupt und wir als Gemeinde ordnen uns ihm doch unter. Ob uns das in der Praxis immer gelingt, ist so die Frage. Gelingt uns wahrscheinlich auch nicht immer. Wenn wir jetzt mal so die nächsten Verse 25 bis 28 nochmal so ein bisschen anschauen, dann wird es für die Männer noch viel, viel steiler wie für die Frauen. Denn der Auftrag der Männer ist, dass sie ihre Frauen lieben. Und lieben, das ist so ein weiter Begriff, kann man alles Mögliche darunter verstehen. Und der Paulus hat es hier zum Glück schon etwas konkreter gemacht. Aber er hat es ziemlich krass konkret gemacht für uns. Er sagt nämlich, wie Christus die Gemeinde geliebt hat. Und wenn wir uns anschauen, wie Christus das gemacht hat, dann wird es wirklich krass hier. Das heißt nämlich hier, er hat sein Leben für sie hingegeben. Und dann Vers 27 und 28, denn er möchte sie zu einer Braut von makelloser Schönheit machen, die heilig und untadelig und ohne Flecken und Runzeln oder irgendeine andere Unvollkommenheit vor ihn treten kann. Genauso sind auch die Männer verpflichtet, ihre Frauen zu lieben und ihnen Gutes zu tun. hey, wenn das passiert, wenn ein Mann sich dessen bewusst ist und sich das bewusst macht und anfängt, seine Frau so zu lieben, wow. Jesus liebt uns als Gemeinde genau so. Und wir verheirateten Männer sind aufgefordert, unsere Frauen genau so zu lieben. Es nimmt mich jetzt Wunder, was das bei dir auslöst. Vielleicht bei dir als Ehefrau, aber noch viel stärker bei dir als Ehemann. Je nachdem kann es Freude auslösen. Ja genau, ich möchte und werde meine Frau so lieben. Oder vielleicht spürst du jetzt so einen Druck, eine Herausforderung, weil du ja genau weißt, ich kann das nicht so wie Jesus, meine Frau so lieben. Bei all den Herausforderungen, wo ich drin stecke, all das, was mein Leben, mit was ich konfrontiert bin. Vielleicht hast du deine Ehe so angefangen, gedacht, jawohl, das will ich so. Und dann ist plötzlich die Herausforderung in der Arbeit, mit den Kindern, in der Familie, alles mögliche ist viel größer, wie du dir hättest jemals erdenken können. Je nachdem, was du jetzt verspürst, in den nächsten Minuten werde ich dieses Gefühl eventuell sogar noch steigern. Tut mir leid, aber schauen wir uns jetzt mal, oder es tut mir nicht leid, schauen wir uns einfach mal die nächsten Verse an. Verse 31 bis 33. An der SSK, Strategie- und Schulungskonferenz, das ist so die jährliche Weiterbildung für Krishona-Pastoren oder Gemeindeleitungen sind zum Teil auch mit dabei. Der Benny war auch mit dabei im November, er weiß jetzt, was ich vielleicht erzähle. Da war Pete und Sherry Scazzero, sie waren Redner aus den USA und sie haben auch genau über diese Verse haben sie was gesagt. Und sie haben eigentlich anhand von diesen Versen aufgezeigt, was die Ehe für eine große Bedeutung hat. Deshalb, so heißt es in der Schrift, wird ein Mann Vater und Mutter verlassen und sich mit seiner Frau verbinden. Und die zwei werden ein Leib sein. Hinter diesen Worten verbirgt sich ein tiefes Geheimnis. Ich bin überzeugt, dass hier von Christus und der Gemeinde die Rede ist. Zum einen besteht hier das tiefe Geheimnis darin, welch enge Verbindung, und da habe ich jetzt schon mehr darüber gesprochen, welche enge Verbindung zwischen Christus und der Gemeinde ist. Er ist das Haupt, wir sind das Leib, es ist verbunden. Und dann heißt hier, Mann und Frau werden eins. Sie werden eins, wenn sie sich verbinden, wenn sie heiraten. Und Paulus macht jetzt hier deutlich, Jesus und die Gemeinde sind eins, sind miteinander verbunden, Braut und Bräutigam. Und wie wir vorher auch gehört haben, schaut Jesus der Bräutigam ja sehr gut zu seiner Braut, zu der Gemeinde. Und der Pete Scazzero, er hat gesagt, die Ehe ist eigentlich ein Zeugnis auf Christus hin. Ein Zeugnis dadurch, durch deine Ehe kannst du Christus sichtbar machen. Ein Zeugnis für die Welt. Und für mich war das krass, wie er gesagt hat, die Ehe ist die beste Predigt des Evangeliums, die ihr als Ehepaar auch weitergeben könnt. Ihr habt nicht nur in der Kirche geheiratet, sondern für die Kirche und die Welt. Dürfen wir eure Ehe als ein lebendiges Beispiel ansehen, wie Christus uns liebt? Ich habe so gedacht, boah, krass. Und als mir da das irgendwie, als ich das realisiert habe, wurde mir so richtig klar und an der Konferenz, die Ehe sollte meine erste Ambition sein und das hat er auch so benannt. Die Ehe hat eine ganz hohe Priorität. Und ich fand es auch spannend und auch interessant und gut, wie sie sich auch lang auch Zeit genommen haben. Das war auch das Thema Single sein, ledig sein, es sind sie auch ganz stark drauf eingegangen. Und ihr seid jetzt nicht rausgenommen, die ihr nicht verheiratet seid, sondern er hat dort auch gesagt, auch ihr seid ein Zeugnis für die Welt. Wenn ihr euch bewusst macht, was ja in dem, wo ihr jetzt drin lebt, bewusst irgendwie nicht einfach, ha, wann bekomme ich jetzt den Partner, oder sondern bewusst auf Zeit in dieser Berufung zu leben, bewusst auch in der Nachfolge von Christus, sich bewusst in seinem Stand mit Jesus verbinden. Dein Single-Sein ist die beste Predigt des Evangeliums, die du weitergeben kannst. Und ich habe es irgendwie noch stark gefunden, weil wo ich selber Single war oder so, klar, man ist in dem Alter Mitte 20, Ende 20, man ist auf der Suche irgendwo. Meine Frau hat mich erst mit 32 kennengelernt oder vielleicht hast du für dich auch gesagt, nein, ich möchte ledig bleiben, ich möchte das bleiben. Und er hat eigentlich wirklich dazu eingeladen zu sagen, hey, leb deinen Stand oder leb das Single-Sein wirklich auch erfüllt als deine erste Ambition. Sorge gut für dich selbst, investiere in andere Beziehungen aber auch hinein. Menschen zu finden, die mit dir gemeinsam unterwegs sind. Und Beziehungen zum anderen Geschlecht auch gut gestalten. Mir war wirklich noch nicht so stark bewusst, welchen Einfluss meine Ehe und auch das Single-Sein auf die Welt, auf Menschen haben kann. Wie stark eigentlich dadurch das Evangelium sichtbar gemacht werden darf. Da ich eigentlich am besten weiß, wo ich in der Ehe schon versagt habe, kann es wirklich Druck auslösen. Was? Meine Ehe spiegelt Jesu Liebe wider bei all dem Versagen? Ja, genau, bei allem Versagen, da ist es eigentlich umso wichtiger, dass wir Jesus mit ins Boot unserer Ehe nehmen. Ich glaube, wenn er gerade in unserer Schwäche zum Zug kommen darf, dann spiegelt sich Jesu Liebe gerade dort auch für andere wider. Jesus mit im Boot, mit Jesus die Ehe gestalten. Mit und für Jesus. Mich motiviert das recht stark, dass meine Ehe ein lebendiges Beispiel sein darf. Und weil die Ehe wirklich was Besonderes ist, darum möchte ich sie nicht an letzte Stelle setzen, sondern sie hat die oberste Priorität. Gib deiner Ehe eine große Priorität. Ich habe die Messlatte jetzt sehr hochgelegt. Das Thema ist gelingende Beziehung. Und vielleicht ist in deiner Ehe alles andere als am Gelingen oder alles andere, als dass sie in Ordnung ist. Und vielleicht verspürst du alles andere als Liebe, sondern eher Hass und Respektlosigkeit. Vielleicht fühlst du dich in deiner Ehe so ähnlich wie Teile meines Arms sich fühlen. Als ich operiert wurde, hat man an meinem Arm eine Blutsperre gemacht, damit ja kein Blut auch in die Wunde reinläuft. Und die Operation hat sehr lange gedauert, weil so ein Motorsägenschnitt kein glatter Schnitt ist, sondern halt eher zerfetzt. Und dann hat die Operation 5 Stunden gedauert und die Blutsperre war länger dran, wie das geplant war. Und durch die Blutsperre ist eigentlich der mittlere Nerv bei mir ist dort eingeklemmt worden. Ist zu stark unterdrückt worden, eingeklemmt worden. Vielleicht geht es dir in der Ehe so, dass du erdrückt oder unterdrückt wirst. Die Konsequenz bei diesem mittleren Nerv ist, dass er, und so sagen das auch die Ärzte, ist noch ganz interessant, dass er beleidigt ist. Weil man ihn so lange unterdrückt hat, ist er jetzt beleidigt und er ist außer Funktion. Er nimmt seine Funktion nicht wahr. Der Nerv hat sich gesagt, nein, so nicht. Und so habe ich jetzt auch kein Gefühl in den Fingern. Und jetzt brauche ich einfach Zeit und Geduld, bis dieser Nerv voraussichtlich seine Funktion wieder wahrnimmt. Also es wird er auch wieder machen, ich bin da ganz zuversichtlich. Aber bis meine ganze Hand wieder in Ordnung ist, brauche ich Zeit. Ich brauche Hilfe von außen, von anderen. Ich brauche Therapie und ich brauche Training. Und wenn in der Ehe mal etwas stark verletzt ist, dann braucht es Zeit, dann braucht es Hilfe von außen, dann braucht es Therapie und Training. Bei dem Arm ist das irgendwie selbstverständlich, aber bei unserer Ehe manchmal nicht. Wenn man mit dem Arm jetzt gar nichts machen würde, also wenn man nicht operiert hätte, wäre es sowieso ganz schlimm. Aber wenn ich jetzt nicht trainieren würde, wenn ich jetzt nicht in die Ergotherapie gehen würde, dann heute Morgen habe ich schon gemerkt, wenn ich die ganze Nacht ruhig liege, dann sind die Finger wieder recht steif. Und ich brauche Training, ich brauche Therapie. Und wenn wir in unsere Ehe nicht investieren, gerade wenn mal eine tiefe Wunde hineingekommen ist, dann kann es passieren, dass da was fast regelrecht abstirbt oder seine Funktion nicht mehr wahrnimmt. Deine Ehe ist so was Kostbares. Und darum wünsche ich dir, egal wo du stehst, dass du ihr eine hohe Priorität gibst. Zum Schluss habe ich noch einen Text, auf den ich in der Vorbereitung gestoßen bin. Ein Text, wo sich jemand überlegt hat, was Jesus denn den Ehefrauen und Ehemännern sagen könnte. Zunächst hört mal ihr Männer gut zu. Ihr Frauen dürft euch zurücklehnen. Du, lieber Ehemann, möchte, dass du deine Frau liebst. Und das bedeutet, dass du dich um sie mühst. Ich möchte, dass du sie nicht als deine Putzfrau und Liebesdienerin behandelst. Oder wie ein praktisches Möbelstück, das selbstverständlich da ist, ohne Beachtung zu verdienen. Ich möchte, dass sie sich in der Nähe entfalten kann mit ihren Gaben. Ich möchte, dass du Interesse zeigst und zuhörst, wenn sie erzählt. Gib dir Mühe, auch von dir zu erzählen. Ich möchte, dass du sie wieder fragst, wie ihr Tag war. Ich möchte, dass du sie mit überraschenden Geschenken erfreust. Sorge du dafür, dass ihr gemeinsam gute Dinge unternehmt. Ich möchte, dass du dich in Acht nimmst, nicht laut wirst und übermächtig. Ich möchte aber auch, dass du dich nicht zurückziehst und innerlich verweigerst. Ich möchte, dass du deiner Frau gerne Schwächen nachsiehst und Versagen verzeihst. Lass sie spüren, wie wertvoll und bedeutend sie ist. Tritt zurück, wenn immer sie vorne stehen und groß herauskommen kann. Kein Opfer ist zu groß, wenn es darum geht, deine Frau zu ehren. So ehrst du mich, Jesus, und so dienst du mir. Jetzt dürft ihr Männer da ein bisschen drüber nachsinnen und die Frauen gut zuhören, was Jesus ihnen wohl sagen könnte oder auch möchte. Du, liebe Ehefrau, ich möchte, dass du deinem Mann mit tiefem Respekt begegnest. Du kennst ihn auch mit seiner Armseligkeit. Fang nicht an, auf ihn herabzuschauen. Lass nicht zu, dass es bei euren Treffen spöttisch und spitz zugeht, wenn ihr über die Männer redet. Schau nicht auf ihn als das schwächere und schlechtere Geschlecht herab. Schau auf ihn hinauf, weil auch er ein Ebenbild Gottes ist wie du. Suche nicht die beherrschende Kontrolle über euer gemeinsames Leben. Unterordnen heißt nicht dominieren, kontrollieren, manipulieren, dirigieren. Ich möchte, dass dein Mann deine Achtung und Wärme spürt. Hilf ihm, aus seiner Sprachlosigkeit herauszufinden. Wenn du innerlich schon resigniert und gekündigt hast, dann widerrufe deine Kündigung und gib eurer Ehe eine neue Chance. Ich möchte, dass du ihm gerne Schwächen nachsiehst und Versagen verzeihst. Erspar deinem Mann aber nicht dein ehrliches Urteil. Er braucht es. So dienst du ihm. Andere werden es nicht tun. So ehrst du mich, Jesus, und so dienst du mir. Ja, die beiden Texte so zum Abschluss. Und ich möchte gar nicht viel sagen, sondern denke, ich möchte das, was ich jetzt so gesagt habe, vielleicht auch ins Gebet einbinden und möchte jetzt zum Abschluss noch beten. Herr, ich danke dir, dass du gegenwärtig bist. Und ich danke dir, dass du uns als Gemeinde so unendlich liebst. Danke dir, dass du dich für uns hingegeben hast. Danke dir, dass du uns als Gemeinde, als Braut, ja, so ganz besonders liebst, so unglaublich. Und das tut einfach gut zu wissen, wie groß deine Liebe für uns ist. Und Herr, ich danke dir für das Bild auch von Paulus, was er uns gegeben hat, dass auch wir aufgefordert sind in unseren Ehen, ist dir, Jesus, nachzumachen, dir gleich zu machen. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du uns auch Gelingen schenkst in unsere Beziehungen. Gelingen in unseren Beziehungen, sei es in der Ehe oder als Single. Ich möchte dich bitten, Herr, dass wir aus dir heraus wirklich Beziehungen leben können. Und so komm du jetzt mit deinem Heiligen Geist, rühre du uns an und geh du uns nach. Amen.